Where you live should not determine whether you live or die.
Wo du lebst, sollte nicht darüber entscheiden, ob du lebst oder stirbst. Sollte es nicht, könnte es aber. Und zwar sogar innerhalb der Europäischen Union. Bei 11KM erzählen wir heute, warum lebensverlängernde Medikamente nicht in allen EU-Ländern über das Gesundheitssystem bezahlt werden und was das für ein kleines Mädchen in Litauen bedeutet. WDR-NDR-Investigativjournalist Markus Grill hat 5 Monate lang zur Pharmaindustrie recherchiert. Mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa. Mit ihnen geht er auf die Suche nach den geheimen Preisen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 13. Juni. Hallo Markus.
Hallo Viktoria.
Heute geht's los mit einer guten Nachricht. Es gibt ein neues, vielversprechendes Medikament gegen Mukoviszidose. Mukoviszidose, das ist ja eine sehr schwere Erbkrankheit, die verkürzt die Lebenserwartung deutlich, weil zu viel zähflüssiger Schleim produziert wird in der Lunge, den Bronchien und anderen Organen. Die Krankheit gilt bislang als unheilbar. Markus, welches Medikament soll denn jetzt helfen?
Es gibt mehrere Medikamente dagegen, die alle von einer Firma hergestellt werden und die setzen genau an der Stelle des Gendefektes an. Also es ist eine ursächliche Therapie. Das Medikament, das die größten Fortschritte zeigt in der Therapie, nennt sich Kaftrio.
Das heißt, man weiß auch, dass das funktioniert, ja?
Genau, man weiß es insofern, weil das Medikament schon vor 4 Jahren zugelassen ist und man sieht also jetzt schon Patienten, die damit behandelt werden und man kann auch die durchschnittliche Lebenserwartung schon abschätzen und die hat sich deutlich verbessert für die Menschen, die Kaftrio nehmen. Es ist also keine symptomatische Therapie, es verbessert also nicht die Krankheitszeichen, sondern es ändert die Krankheitsursache. Also das heißt, diese fortsetzende Zerstörung der Lunge, die auch stattfindet, wird ursächlich bekämpft. Und das ist natürlich ein großer Qualitätssprung in der Behandlung für Patienten.
Und woher kommt dieses Medikament?
Das Medikament wird hergestellt von einem US-Pharmakonzern namens Vertex, der es aber nicht selber entdeckt und entwickelt hat, sondern es wurde von der Mukoviszidose-Stiftung finanziert und am Ende landet es auf jeden Fall bei dem US-Unternehmen Vertex.
Ja, das klingt jetzt natürlich erstmal super und nach einer neuen Hoffnung für Erkrankte. Aber Markus, du wärst nicht hier, wenn das schon das Ende der Geschichte wäre. Was ist denn das Problem mit diesem Medikament Kaftrio?
Dass es nicht allen Kranken in der Europäischen Union zur Verfügung steht. Also das ist eines der Medikamente, wo der Zugang zu Therapien einfach sehr ungleich verteilt ist. Also zum Beispiel in Zypern, in Estland, in Ungarn oder in Litauen kommen Patienten, die an Mukoviszidose leiden, nicht über das staatliche Gesundheitssystem an diese Medikamente ran. Wir haben in Litauen zum Beispiel ein Mädchen getroffen, das 3 Jahre alt ist, also bei ihrer Familie. Die sind in dem litauischen Ort Klaipeda. Und in diesem Ort in Litauen lebt die Familie mit dieser Tochter 3 Jahre und die leidet an Mukoviszidose und bekommt dieses Medikament nicht. Die Kleine heißt Milda, die muss eben eine konventionelle Therapie machen, also eine nicht ursächliche. Das heißt also, das Problem der Krankheit ist ja, dass man Schleim bildet, übermäßigen Schleim, übermäßig viel Schleim und der dann auch so zähflüssig ist und der nicht so leicht abgehustet werden kann. Und deshalb trägt sie jeden Morgen und jeden Abend, also morgens, bevor sie in den Kindergarten geht, zieht sie eine halbe Stunde lang so eine motorisierte Weste an, die sie so durchschüttelt, um den Schleim zu lösen, damit er abhustbar ist.
Yeah, we do this every evening and every morning and it takes around 20 to 30 minutes per session.
Es ist keine schmerzhafte Prozedur, aber eine lästige Prozedur.
And if she has like nasty bacteria that's called Pseudomonas or any other bacteria that fought with inhaled antibiotics, then it could take around 1.5 hours in a session. So yeah, it's it's pretty difficult.
Also Mildas Eltern kennen sich aus, weil der Vater ist Chirurg zum Beispiel, also auch Mediziner, und die Mutter ist auch berufstätig, die ist Make-up-Artistin, und sie wissen natürlich, dass es diese neuen Medikamente gibt und sie für ihre Tochter aber nicht bekommen.
Of course you get an anxiety and you're in fear all the time. Sometimes it's, you know, so frustrating that you cannot do anything about it.
Und das ist für sie eine sehr schwere Situation, weil die Lebenserwartung für Kinder mit diesem Gendefekt, die liegt vielleicht bei ungefähr 18 Jahren, wenn sie kein Kaftrio bekommen. Und das heißt, sie fürchten natürlich, dass Milda irgendwann, wenn das so weitergeht, in den nächsten Jahren bei ihnen sterben wird, weil sie dieses Medikament nicht bekommt.
I try to think not to get into this feeling and just push it away that she's gonna die soon. I will try to push myself forward every day and think in a positive way.
Und das ist für sie natürlich ein unglaublicher Zustand, zu wissen, dass in europäischen Nachbarländern Kinder dieses Medikament bekommen können, aber eben sie in Litauen nicht.
My daughter needs me and I have to be strong for her and fight for her.
Where you live should not determine whether you live or die.
Vor etwa einem Jahr hat die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides gesagt, es darf nicht entscheidend sein, wo man wohnt, ob man lebt oder stirbt.
Aber auf die kleine Milda aus Litauen scheint ja genau das zuzutreffen. Woran liegt das denn, dass dieses Medikament Kaftrio, das Milda so dringend brauchen würde, in Litauen nicht verfügbar ist?
In Litauen hat uns das Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass die Regierung derzeit mit dem US-Pharmakonzern über Kaftrio verhandelt, also über einen Preis für Kaftrio, man sich aber noch nicht geeinigt hat, weil die bisherigen Preisvorstellungen für das litauische Gesundheitssystem einfach viel zu hoch sind.
Wie kann das sein? In der EU, dass ein Medikament für einige Länder zu teuer ist und für andere nicht?
Tja, das hängt damit zusammen, dass die Medikamente zwar in Gesamteuropa zugelassen werden, also immer zentral von der Europäischen Zulassungsbehörde, der EMA, aber dann geht es ja darum, sie zu bezahlen. Und dazu verhandelt eben jedes Land einzeln mit dem Pharmakonzern, der so ein Medikament herstellt. Und die Preise sind halt sehr intransparent. Also wenn Länder verhandeln, wissen sie A nicht, ist der Preis gerechtfertigt? Also wie gut ist das Medikament? So eine Nutzenbewertung hat man am Anfang oft nicht. Und sie wissen vor allen Dingen auch nicht, was zahlen denn eigentlich andere Länder? Die Industrie verhandelt eben mit jedem Land extra und sie zwingen die Länder in aller Regel auch zur Geheimhaltung. Das heißt, also ein Land darf auch nicht einem anderen Land verraten, welchen Preis es bezahlt.
Das heißt, die Preise sind geheim. Ihr habt trotzdem versucht rauszubekommen, was die Pharmafirma für ein Medikament wie Kaftrio bekommt. Wie habt ihr das recherchiert?
Das ist in der Tat ein Problem. Bei dem Medikament, über das wir vorher gesprochen haben, Kaftrio, das hat einen großen, großen Vorteil, nämlich dass der Hersteller nur diese Medikamente für Mukoviszidose-Patienten herstellt, diese Firma Vertex. Das heißt, man kann dann tatsächlich die Einnahmen in den einzelnen Ländern von Vertex anschauen, also die einzelnen Geschäftsberichte, ja, und kann schauen, wie viele Patienten gibt es in diesen Ländern, wie viele Mukoviszidose-Patienten, wie viel Umsatz macht Vertex mit Mukoviszidose-Patienten, und dann kann man eine Schätzung machen, wie viel die also ungefähr pro Patient bekommen haben. Also wir haben eben die Preise versucht zu recherchieren in den einzelnen Vertex-Landesgesellschaften. Zum Beispiel in Frankreich bezahlt man nach den Hochrechnungen etwa 66.000 Euro pro Jahr für die Medikamente, in Italien 70.000 Euro und in den Niederlanden 88.000 Euro. Und jetzt aber der Sprung nach Osteuropa, in Lettland ungefähr 135.000 Euro und in Tschechien 140.000 Euro. Also das heißt, kleine osteuropäische arme Länder zahlen deutlich mehr als westeuropäische Länder, so legen es zumindest die Schätzungen nahe. Wir haben auch die Firma mit den Schätzungen konfrontiert. Die Firma hat pauschal gesagt, unsere Berechnungen seien unrichtig. Wir haben sie mit jedem einzelnen Preis in jedem einzelnen Land dann konfrontiert. Sie haben sie einfach pauschal für alle Länder gesagt, unrichtig.
Wie sicher seid ihr denn, dass das wirklich die Zahlen sind, die die Länder bezahlen?
Der Vorteil ist in diesem Fall, dass die Firma Vertex eben nur diese Mukoviszidose-Präparate herstellt, ja. Und man kann also die Umsätze in den einzelnen Landesgesellschaften dieser Firma nehmen und schauen, wie viele Patienten gibt es in dem entsprechenden Land, und dann bekommt man Annäherungswerte. Also wir wissen, dass es nicht die exakten Preise sind, aber man hat ein Verständnis dafür für Größenordnungen.
Was sagt denn eigentlich die Firma Vertex dazu, dass diese Preise so unterschiedlich sind? Wie rechtfertigen die das?
Die Firma hat darauf hingewiesen, dass doch in jedem Land die Preise nicht von ihnen, vom Hersteller diktiert werden, sondern es Verhandlungen gibt, der Preis, also ein ausgehandelter Preis, mit dem jeweiligen Gesundheitssystem in dem Land ist.
Bezahlen die Länder einfach nur unterschiedlich viel? Und das ist dann einfach nur ärgerlich und teuer, vielleicht für einige Länder und deren Gesundheitssystem? Oder inwiefern führt das dazu, dass die Medikamente dann auch gar nicht zu haben sind, so wie bei Milda?
Das ist halt kein Einzelfall in dem Beispiel jetzt Kaftrio und Litauen, sondern wir wollten mal wissen, wie denn überhaupt die Versorgung mit neuen Medikamenten in Europa ist. Und zwar die Versorgung von wichtigen Medikamenten, von Medikamenten mit einem nachgewiesenen therapeutischen Fortschritt. Wir haben da in dem Fall recherchiert mit Journalisten von Investigate Europe, das ist eine Journalistengenossenschaft, und die haben Kollegen in 16 europäischen Ländern, und es war natürlich für uns ein Riesenvorteil, weil wir das unmöglich alleine von Deutschland aus geschafft hätten, in jedem der 27 EU-Ländern zu recherchieren, welches Medikament wo fehlt und wie die Erstattungssysteme sind. Jetzt muss man wissen, die Pharmaindustrie wirft ja jedes Jahr ungefähr 40 neue Medikamente auf den Markt. Aber nur ein Bruchteil dieser 40 bringt halt für Patienten tatsächlich einen Vorteil. Also einen therapeutischen Vorteil im Vergleich zu einem bisherigen Präparat. Und es gibt in Deutschland ein Institut, das nennt sich Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Die sind pharmaunabhängig, und dessen Aufgabe ist es, den Zusatznutzen von neuen Medikamenten zu bewerten, zu prüfen, zu analysieren. Und wir haben eben dieses Institut gebeten, dieses IQWiG-Institut, sucht uns mal doch von den neuen Medikamenten der letzten 5 Jahre diejenigen heraus, die für Patienten tatsächlich einen Fortschritt bringen, also die wichtig sind, die einen Zusatznutzen haben im Vergleich zu bisherigen Präparaten. Und dann haben die von den ungefähr 200 neuen Medikamenten der letzten 5 Jahre 32 identifiziert, für die das zutrifft. Und dann haben wir diese 32 Medikamente genommen und haben in jedem einzelnen der 27 EU-Staaten geschaut, wie viele von davon fehlen für Patienten im staatlichen Gesundheitssystem oder sowas wie in Deutschland in gesetzlichen Krankenkassen, also für die Allgemeinheit. Wie viel stehen der Allgemeinheit über Versicherungen, über Krankenversicherungen nicht zur Verfügung?
Mhm. Und wie viel sind das?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also im Durchschnitt sind es in jedem Land 5 Medikamente von den 32, die fehlen. Aber es gibt halt Länder wie Deutschland und Österreich, wo gar keins fehlt. Und dann gibt es halt Länder wie Ungarn, wo nahezu 80% der neuen Medikamente fehlen.
Boah.
Also es gibt eine wahnsinnig große Ungleichheit innerhalb der Europäischen Union.
Eins der Arzneimittel auf eurer Liste ist dieses neue Medikament gegen Mukoviszidose, Kaftrio. Das ist in europäischen Ländern unterschiedlich teuer und unterschiedlich verfügbar. Das wissen wir ja von der kleinen Milda aus Litauen. Wie sieht's denn in Deutschland aus mit dem Medikament Kaftrio?
Ja, in Deutschland kriegt es jeder. In Deutschland kriegt jeder Patient jedes Medikament, das zugelassen ist, immer sofort. Das ist eine einzigartige Ausnahme in ganz Europa, das gibt es normal nicht. Aber sobald die EMA ein Medikament zulässt, hat man als Patient Anspruch auf dieses Medikament, wenn man sozusagen eine Krankheit hat, wofür das Medikament dann zugelassen ist. Ja. Und das heißt, am Anfang, wenn die Industrie so ein neues Präparat auf den Markt bringt, darf sie in Deutschland auch verlangen, so viel sie will. Sie kann also einen beliebigen Preis in Deutschland festsetzen im ersten Jahr, also am Anfang. Und in diesem ersten Jahr bewertet dann das IQWiG, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit, wie denn der Zusatznutzen bei diesem Präparat ist, also ob es tatsächlich besser ist als bisherige Präparate und in welchem Ausmaß es besser ist. Die Krankenkassen verhandeln dann mit dem Pharmaunternehmen über den Preis und der ist in der Regel dann etwas niedriger als der ursprünglich geforderte Listenpreis. Das heißt, wenn das Medikament sehr gut ist, und im Fall Kaftrio war es zum Beispiel so, da hat die Pharmafirma am Anfang für eine Packung mit 56 Tabletten 12.000 Euro verlangt. Und dann gab es die Verhandlungen. Und dann, weil das Medikament eben sehr gut ist, haben die Tabletten 11.000 Euro gekostet.
Das heißt, wie viel bezahlt Deutschland pro Patient im Jahr für Kaftrio?
Man muss natürlich ausrechnen, dass eine Packung mit 56 Tabletten kostet knapp 11.000 Euro. Wie viele Tabletten braucht ein Patient pro Tag? Das sind zwei. Und dann muss er abends noch eine andere Tablette der gleichen Firma nehmen. Ja? Und die Jahrestherapiekosten liegen ungefähr bei 160.000 dann für Mukoviszidose-Patienten, die zwei Wirkstoffe der Firma Vertex pro Tag nehmen müssen.
Wie viel zahlt Deutschland da jetzt laut eurer Recherchen im Vergleich zu den Nachbarn?
Also zunächst mal sind die Preise in Deutschland am höchsten, obwohl es der größte Markt ist in Europa. Man denkt immer, der am meisten kauft, kann auch die besten Preise bekommen. So ist es nicht. Ja. Also Deutschland zahlt den höchsten Preis und es geht dann runter. Also selbst Nachbarländer wie Österreich, die zahlen weniger als die Hälfte. Wobei man immer sagen muss, die Preise der anderen Länder sind Schätzpreise, weil die Preise geheim sind. Aber es ist deutlich weniger, wenn man die Umsatzzahlen von Vertex anschaut in den entsprechenden Ländern, als dann Deutschland bezahlt.
Okay, warum ist das so?
Weil Deutschland keine Medikamente ablehnen kann. Das liegt sozusagen an unserem System. Das ist ein Gesetz. Sobald ein neues Medikament zugelassen ist, hat jeder Patient Anspruch in Deutschland auf dieses neue Medikament, der an dieser Krankheit leidet. Dann geht es nur noch um die Preisfindung.
Also das heißt, das macht kein anderes Land so und Deutschland hat also innerhalb der EU, was diese Pharmapreise angeht, eine Sonderrolle.
Ja, eine absolute Sonderrolle und zahlt unterm Strich auch deutlich mehr als alle anderen Länder für Arzneimittel.
Nochmal zum Thema Transparenz. Du hast gesagt, in anderen europäischen Ländern sind die Arzneimittelpreise nicht öffentlich, sondern geheim. Wie ist das in Deutschland? Du hast mir ja gerade sehr konkrete Preise genannt.
Also diese anderen Länder müssen immer Agreements unterzeichnen, dass es unter Androhung großer Strafen verboten ist, die Preise transparent zu machen. In Deutschland ist es anders. In Deutschland gibt es die Bewertung über das IQWiG, das ist das Institut, das den Nutzen bewertet, und den gemeinsamen Bundesausschuss, das ist das höchste Gremium im Gesundheitswesen. Die bilden ein Dossier und auf Grundlage dieser Bewertung verhandeln eben Krankenkassen und Pharmaunternehmen und einigen sich auf einen Preis. Und dieser Preis wird dann veröffentlicht.
Moment, das heißt, in Deutschland werden die Arzneimittelpreise im Gegensatz zu anderen Ländern in der EU öffentlich gemacht?
In Deutschland werden sie veröffentlicht, genau. Was aber der Pharmaindustrie ganz recht ist, weil in Deutschland eben hohe Preise gelten. Das heißt also, das einzige Land, wo der Preis transparent ist, ist das Land, wo die Preise am höchsten sind. So. Das heißt, damit ist Deutschland natürlich automatisch ein Referenzpreisland. Das heißt, wenn andere Länder, wenn Rumänien, wenn Griechenland, wenn Frankreich, wenn Spanien über den Preis eines neuen Medikaments verhandelt mit einem Pharmaunternehmen, dann schauen sie immer, was zahlen eigentlich die Deutschen? Sie sagen zum Beispiel, die Deutschen zahlen jetzt für diese Packung des neuen Medikaments 10.000 Euro. Dann wollen wir als Franzosen nur 8.000 zahlen, weil wir haben ja ein etwas geringeres Bruttoinlandsprodukt oder so. Oder unser Lebensstandardniveau ist vielleicht etwas tiefer. Ja. Also insofern, die Industrie zeigt immer auf den Preis für Deutschland und danach richten sich dann die anderen Länder. Ein Problem ist es natürlich bei Medikamenten, die tatsächlich einen Fortschritt bringen für Patienten in der Behandlung bestimmter Erkrankungen. Da baut sich natürlich schon ein großer Druck auf, auch dann eben diese Medikamente zur Verfügung zu stellen. Und da sitzt natürlich die Industrie dann am längeren Hebel, wenn sie sagt, entweder zahlt ihr den Preis oder wir gehen halt nicht in eure Märkte.
Und wenn man nicht in diese Märkte geht, dann bedeutet das also für Länder wie zum Beispiel Litauen, dass die Medikamente dann einfach nicht im Gesundheitssystem verfügbar sind, zum Beispiel auch für Milder, richtig?
Sehr reiche Menschen könnten sich natürlich über ausländische Apotheken sowas noch besorgen, ja, aber das ist natürlich was, was einen absolut verschwindend kleinen Teil der Bevölkerung vielleicht betrifft, aber für die große Masse der Bevölkerung steht dann in den Ländern dieses Medikament de facto nicht zur Verfügung.
Also, das ist für Deutschland natürlich eine schwierige Abwägung. Einerseits wären die EU-Länder insgesamt in einer besseren Verhandlungsposition gegenüber den Pharmafirmen, wenn man die Preise öffentlich macht. So macht das Deutschland gerade, aber eben kein anderer in der EU. Und darum hat Deutschland andererseits im Moment auch das Nachsehen, was die Preise angeht, muss also mehr zahlen für Medikamente.
Wir leben in einer Zeit, wo wir mehr Transparenz in unserem Gesundheitssystem benötigen. Wir leben in einer Zeit, wo sowohl die Ärzte als auch die Patienten ein Recht darauf haben, also die Preise ihrer Arzneimittel zu kennen.
Das hat Karl Lauterbach gesagt 2017. Inzwischen ist er Bundesgesundheitsminister. Ist er jetzt immer noch so ein Verfechter von Transparenz für Medikamentenpreise?
Also Karl Lauterbach räumt ein, gut, er hat vor einigen Jahren eine ganz andere Position gehabt. Jetzt ist er aber der Meinung, dass Geheimpreise gut sind, weil er hofft, dadurch, dass die Preise geheim sind, Deutschland künftig einen besseren Rabatt bekommt.
Wir können nicht der nützliche, sag ich mal, Zahlmeister für alle anderen sein, indem wir die Preise veröffentlichen und alle anderen orientieren sich geheim daran. Die Transparenz, an die ich 2017 noch geglaubt habe, die ist nicht gekommen. Und wir können nicht also zugunsten anderer Länder mehr bezahlen. Das ist nicht richtig.
Jetzt ist es ein Argument, das eigentlich nur die Pharmaindustrie und Teile der SPD gut finden. Ja? Ansonsten alle Experten im Gesundheitswesen, mit denen wir gesprochen haben, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wieso will jetzt Deutschland auch noch intransparent sein? Wieso will Deutschland auch noch Geheimpreise machen? Der entscheidende Punkt, und das hat zum Beispiel auch der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses gesagt, der früher selber mal Gesundheitsminister war, Josef Hecken, der hat gesagt,
was die fatalste Wirkung ist, wir senden ein Signal in Richtung Europa, das in die völlig falsche Richtung geht. Wir sind der einzige Staat, der eben absolute Kostentransparenz und Preistransparenz hat. Andere Staaten referenzieren auf unsere Preise. Und statt diesen Vorbildcharakter Deutschlands in der EU endlich mal ein positiver Vorbildcharakter dann nach vorne zu treiben, wird man hier mit der Rolle rückwärts dann eben hinter andere Staaten zurückfallen.
Wir sind der Zahlmeister für die anderen, sagt der Gesundheitsminister und lässt gerade im Bundestag einen Gesetzentwurf für Geheimpreise beraten. Wenn ich jetzt an Milda in Litauen denke, wie geht's denn für Sie und Ihre Familie jetzt weiter?
Also die litauische Regierung verhandelt mit dem Hersteller Vertex gerade über den Preis und möglicherweise kann sie ja in einem halben Jahr und in einem Jahr das Medikament dann tatsächlich bekommen, wenn die sich auf einen Preis eben einigen, den Litauen sich leisten kann und den der US-Konzern halt akzeptiert.
Wie geht's denen damit?
Sehr unsicher, weil sie das Gefühl haben, sie sind in der Hand von jemandem und sie können es nicht beeinflussen.
We're still fighting for those medication because every kid in every country deserves to have this medication and live long and happy life.
Sie sind darauf angewiesen, auf den Goodwill eines Pharmakonzerns, dass der ein lebensrettendes Medikament zu einem Preis anbietet, das halt das litauische Gesundheitswesen sich leisten kann und finanzieren kann.
Because you know, these medications can change your life, not to give like only 2 or 5 maybe years, but we're talking about decades.
Where you live should not determine whether you live or die.
Wo du lebst, soll nicht darüber entscheiden, ob du lebst oder stirbst. Das klingt zwar gut, aber eigentlich klingt es doch, als ob es genauso wäre in Europa, oder nicht?
Es ist eine schöne Forderung, aber sie ist in Europa leider überhaupt nicht Realität, denn wir haben durch unsere Recherche zeigen können, dass es in Europa riesengroße Unterschiede gibt bei der Verfügbarkeit von neuen, innovativen Medikamenten zwischen einzelnen Ländern. Und insofern macht es eben einen Unterschied, wo man wohnt, ob man länger lebt oder kürzer lebt. Und ich meine, es ist ja völlig okay, dass ein Pharmaunternehmen, das eine tolle neue Entwicklung macht, auch einen guten Gewinn machen kann und was verdienen kann. Nur man muss sich halt mal anschauen, wie die Pharmaindustrie grundsätzlich Profite macht. Ja? Mhm. Und es gibt überhaupt keine Industrie, die so hohe Profite macht wie die Pharmaindustrie. Also es gibt verschiedene Analysen, zum Beispiel auch die Unternehmensberatung EY hat mal zusammengestellt, was die großen Pharmakonzerne im Schnitt im Jahr für eine Umsatzrendite machen. Und die kommen im Schnitt, im Durchschnitt, auf 25% Umsatzrendite. Hm. Also wenn man das mit der Autoindustrie oder mit irgendjemand anders in der Industrie vergleicht, die wären alle froh. Also mit anderen Worten, es gibt gar keinen Grund, so hohe Preise zu fordern, weil man sonst sagt, sonst würden die Firmen keinen Gewinn machen.
Was müsste denn passieren, damit das anders wäre? Also damit in ganz Europa, in der EU, alle Patienten den gleichen Zugang zu wirksamen Medikamenten haben und eben dann auch zum Beispiel die kleine Milda aus Litauen das Mittel Kaftrio bekäme?
Also zwei Punkte. Ich glaube, erstens könnte man Pharmaunternehmen gesetzlich dazu zwingen, dass Preise öffentlich sein dürfen, und zwar echte Erstattungspreise. Das heißt, die EU könnte ein Gesetz machen, dass einfach Erstattungspreise tatsächliche Preise öffentlich sind, weil dann können andere kleinere Länder vergleichen, können sehen, was zahlen meine Nachbarstaaten, was zahlen westeuropäische Staaten für ein Präparat und hätten dann eine ganz andere Verhandlungsposition gegenüber der Industrie wie heute. Preistransparenz wäre ein großer Fortschritt und ein anderer wäre natürlich die Möglichkeit eines gemeinsamen Einkaufs, so wie die EU-Kommission das bei den Impfstoffen gemacht hat. Ob das im Detail besonders gut lief, ist vielleicht eine andere Frage, ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass man natürlich eine wahnsinnsgroße Marktmacht gegenüber einem Pharmaunternehmen hat, wenn man sagt, so, ich kaufe jetzt für alle EU-Staaten gemeinsam dieses Medikament ein und jetzt lass uns mal über den Preis verhandeln.
Markus, vielen Dank dir.
Vielen Dank, Victoria, dass ich hier sein durfte.
Markus Grill hat recherchiert zur Macht der Pharmaindustrie in Europa. Gemeinsam mit Achim Pollmeier, Christina Berndt, Nico Schmidt, Harald Schumann und vielen weiteren aus der Recherchekooperation von WDR, NDR, Süddeutscher Zeitung und Investigate Europe. Ihre aktuellen Veröffentlichungen findet ihr auch in den Shownotes. Von spannenden Recherchen wie dieser erzählen wir oft bei 11KM. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst unsere Podcasts hört. Autorin dieser heutigen Folge ist Susanne Dietrich. Produktion Jakob Böttner, Jonas Teichmann und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Vorher habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In der neuesten Folge von Abenteuerdiagnose geht's wieder um einen mysteriösen Fall. Agnes steht kurz vor ihrem Abitur, da fühlt sie sich energielos und krank. Mit nicht mal 30 Jahren fühlt sich ihr Körper an wie eine Großbaustelle. Wie der Fall ausgeht, das erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge von Abenteuerdiagnose mit dem Titel Die Großbaustelle. Den Link zur Folge findet ihr, klar, in unseren Shownotes.